Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir sind heute beim nächsten Abschnitt bei den 10 Geboten zum Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser heutiges Thema ist ein besonders schweres Thema, denn dieses Thema Scheidung, Wiederheirat ist so emotional beladen wie kaum ein anderes. Mir stehen dazu unsägliche Situationen vor Augen mit ebenso unsäglichen Verletzungen, Erwartungen und Enttäuschungen. Auf der anderen Seite ebenso große Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Bei diesem hochsensiblen Thema den richtigen Ton zu treffen, in nötiger biblischer Klarheit Orientierung zu geben und den Betroffenen in ihrer Not gerecht zu werden, ist eine menschlich kaum zu lösende Aufgabe. Menschen in der emotionalen Geladenheit dieses Betroffenseins mit sachlicher und biblischer Nüchternheit zu erreichen, ist der Natur der Sache nach fast unmöglich. Damit es überhaupt gelingen kann, muss uns vor Augen stehen, wahrhafte biblische Seelsorge, die ein Höchstmaß an Liebe bewahrt, geschieht nicht dort, wo wir uns von menschlichen Wünschen, Träumen, Hoffnungen und Vorstellungen leiten lassen. Sie geschieht dort, wo wir miteinander vor unseren Schöpfer treten und danach fragen, wie er sich unser Leben in Liebe und Ehe vorgestellt hat. Auf welchen Wegen sein Segen liegt und auf welchen nicht. Nicht unsere Gefühle, sondern die göttliche Ordnung weist den Weg der Liebe. Das ist eine Tatsache, die unser menschlichen Denken, auch dem neoevangelikalen Denken, absolut fremd geworden ist, was das Verständnis dieses Themas extrem erschwert. Um mit dem Positiven und der Verheißung zu beginnen, habe ich an den Anfang dieser dreiteiligen Predigtreihe über das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, die beiden Predigten gestellt auf dem Weg zur großen Liebe und Ehen mit Bestandsgarantie. Das hauptsächliche Ziel dieser ersten beiden Predigten war es, aufzuzeigen, wie es am besten überhaupt gar nicht erst zum Ehebruch und zur Scheidung kommt. Heute sind wir mit der dritten Predigt dann im Worst-Case-Szenario angelangt und der Frage, was tun, wenn der Ehesegen nicht nur schief hängt, sondern die Ehe tatsächlich mehr oder weniger komplett an die Wand gefahren ist. Es geht dann einerseits um die Frage, ob Menschen die Möglichkeit haben, aus solchen Ehedramen auszusteigen und mit einem anderen Menschen die Chance bekommen zu einem Neuanfang, zu einer erfüllten Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wir haben andererseits das Wort Jesu, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der begeht Ehebruch gegen sie. Markus 10, 11 zum Beispiel. Viele sehen sich deshalb vor die Tatsache gestellt, halten wir nun stur fest an irgendwelchen Geboten, die Gott vor vielen tausend Jahren erlassen hat, oder zeigen wir Verständnis dafür, dass Menschen mit ihrer Ehe in Situationen kommen können, wo ein Fortbestehen der Ehe unzumutbar wird, wo wir die Gebote Gottes um der Liebe willen zurückstellen müssen. Ich vermute, dass ihr solche und ähnliche Formulierungen schon viele Male gehört habt bei diesen Themen. Wenn der Mann ein Säufer ist und die Familie tyrannisiert, die Frau und die Kinder vielleicht schlägt und Schlimmeres, kann man von einer Frau verlangen, dass sie bei so einem Mann bleibt? Oder umgekehrt, man redet viel von der körperlichen Gewalt von Männern gegen ihre Frauen. Das ist wirklich schlimm und unentschuldbar. Aber nicht weniger schlimm und vielleicht auch nicht weniger häufig ist seelische Gewalt. Man kann in etlichen Fällen schon von seelischer Grausamkeit sprechen, die Frauen gegen ihre Männer anwenden. Nur die Würgemale am Hals, die sieht man. Die Würgemale an der Seele sieht man nicht. Wenn wir in manche Ehen hineinschauen, erleben, wie Menschen da miteinander umgehen, was sie sich gegenseitig antun, dann hat man tiefstes Verständnis dafür, wenn einer sagt, ich kann nicht mehr, ich will raus aus dieser Hölle auf Erden. Soll dem dann das Lebensglück mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann verbaut sein? Müssen wir da nicht um der Liebe willen Abstriche an den Geboten Gottes machen? Das sind doch ganz vernünftige und verständnisvolle Überlegungen, menschlich gesehen. Und wir hören sie zunehmend nicht nur aus bibelkritischen, sondern auch in sogenannten bibeltreuen Kreisen. Aber liebe Geschwister, lasst uns da gleich einen Augenblick innehalten und bedenken, was wir damit sagen. Gottes Gebote um der Liebe willen zurückstellen. Was heißt das eigentlich? Das hieße im Klartext, unsere Liebe ist größer als die Liebe Gottes. Unser Verständnis für menschliche Notlagen ist größer als das Verständnis Gottes. Wir wissen besser als Gott, der Schöpfer, was für einen Menschen wirklich gut ist. Will das mit Ernst einer von uns sagen? Ich denke, jeder Mensch, der die Liebe Gottes erkannt hat und Gott die Ehre gibt, wird der Aussage zustimmen, größere Liebe als an einem Menschen so zu handeln, wie Gottes Wort es sagt, kann es nicht geben. Größere Liebe als an einem Menschen so zu handeln, wie Gottes Wort es sagt, kann es nicht geben. Alles andere würde praktisch heißen, wir haben mehr Liebe und mehr Verständnis etc. als Gott. Also wollen wir mit ganzem Ernst hören, als größere Liebe, als an einem Menschen so zu handeln, wie Gott es sagt, nicht geben kann, wollen wir hören, was Gott in seinem Wort sagt zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Wir dürfen dabei, wie üblich, nicht nur auf Einzelbestimmungen schauen, sondern müssen darauf achten, was die Bibel insgesamt zum Thema und insbesondere auch zum Wesen von Ehe sagt. Weise immer wieder darauf hin, in wichtigen theologischen Fragen, die auch praktisch fürs geistliche Leben sind, wenn wir uns nur auf Einzelaussagen fixieren, erfassen wir das Ding häufig nicht, erst wenn wir begreifen, was das Wesen einer Sache ist. Und wir hatten schon in den vorausgehenden Predigten festgestellt, erstens, die Ehe ist ihrem Wesen nach Abbild der Liebe und Treue Gottes zu uns. Diese Tatsache können wir gar nicht hoch genug bewerten bei unserem Thema. Die Ehe ist Abbild der Liebe und Treue Gottes zu uns. Und wie treu ist Gott? Ausrufezeichen, nicht Fragezeichen, Ausrufezeichen. Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Liebe seinen Knechten bewahrt. 1. Könige 8, 23. Gottes Treue und Liebe wird beispielhaft an Israel. Wie sehr und wie oft hat Israel seinem Gott Schande gemacht? Hat Gott deshalb sein Volk verworfen? Gott sagt in seinem Wort, Römer 11, Vers 1, das sei ferne. Das sei ferne. Trotz aller Untreue, trotz aller Gottlosigkeit, trotz allen Ehebruchs im Götzendienst hat Gott sein Volk nicht verworfen. Und Römer 11, 29 fügt hinzu, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Der unauflösliche Bund Gottes mit seinem Volk Israel ist ein sehr anschauliches und eindeutiges Beispiel für die Unauflöslichkeit der Ehe. So wie Gott seinem Volk, so sollen Mann und Frau in der Ehe einander Bund und Liebe bewahren. Wir hatten letzten Sonntag das Beispiel, das Gott an der Ehe des Propheten Hosea mit einer Prostituierten gegeben hat. Ja, es stimmt, es ist unglaublich, welche demütigen Männer und Frauen manchmal in ihren Ehen ertragen müssen, welche Schmerzen, welche Not. Aber liebe Geschwister, lasst uns doch überlegen, welche Demütigung hat Jesus ertragen, welchen Spott, welche Verachtung bei der Geißelung, als sie ihn verhöhnt haben mit der Dornenkrone, als sie unter dem Kreuz standen und riefen, bist du Gottes Sohn, so steige herab. Alledem zum Trotz hält Gott fest an seinem Volk. Und er sagt durch den Propheten Malachi 2, Vers 16, denn ich hasse Scheidung, spricht Gott, der Herr, der Gott Israels. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Scheidung, wörtlich an dieser Stelle Entlassung aus der Ehe durch einen Scheidebrief, widerstrebt Gott im Innersten seines Wesens, denn er ist ein Gott der Treue. Auch das, da gehe ich jetzt nicht nochmal weiter drauf ein, aber ich betone ja immer wieder, Wahrhaftigkeit, Treue ist eines der herausragenden Wesensmerkmale Gottes, das auch unser Leben bestimmen soll, natürlich auch in der Ehe. Er ist ein Gott der Treue. Also wir halten als erstes fest, die Unverbrüchlichkeit des Bundes Gottes ist auch ein Abbild der Ehe und ein entscheidender Wesenszug der Ehe. Zweitens hatten wir auch festgestellt in den vorausgehenden Predigten, die Ehe ist eine Personeinheit von Mann und Frau. Jesus sagt, die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Durch die Ehe wird aus Zweien eins. Und dabei geht es nicht wesentlich um den Vorgang im Bett, sondern um das Zusammengefügtsein von Gott und um das Zusammenwachsen zu einer Personeinheit. Ich erinnere mich an eine Traupredigt, das muss schon rund 40 Jahre her gewesen sein, war wohl noch zu meiner Schulzeit. Ich habe damals mit meinem Schulfreund die musikalische Umrahmung mit Orgel und Trompete für einen Traugottesdienst gemacht. In der Predigt erklärte der Pfarrer sehr detailliert, wahrscheinlich am Beispiel der Herstellung von Butter, wie die einzelnen Fettkügelchen in diesem Prozess aufgelöst, quasi atomisiert, in ihre molekularen Bestandteile zerlegt und zu einer neuen Einheit zusammengefügt werden. Das hat er getan, um dieses Wort Jesu zu veranschaulichen. Die zwei werden ein Fleisch sein, so sind nun nicht mehr zwei, sondern eins. Es war damals lustig, ich habe mit meinem Freund oben auf der Empore vor Lachen manchmal fast gekugelt, weil er dauernd von den Fettkügelchen gesprochen hat. Darin hat sich's mir auch so gut eingeprägt. Aber der Grundgedanke war natürlich völlig richtig. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Übrigens ist auch darin, denke ich, die Ehe ein Abglanz des Wesens Gottes. Wir bekennen einen dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. In der Ehe haben wir einen zweieinen Menschen, Mann und Frau. Ehe ist damit die Extremform menschlichen Zusammenlebens. Im Guten wie im Schlechten. Sie ist das ultimative Ende der Selbstverwirklichung, weil es in letzter Konsequenz dieses Selbst gar nicht mehr gibt. Das Selbst hat seine individuellen Rechte abgegeben zugunsten der Personeneinheit mit dem anderen, um es im Bild dieser Predigt damals zu sagen, aus zwei Fettkügelchen ist jetzt eins geworden. Das ist ein Stück Himmel auf Erden, wo es von beiden in Liebe und Hingabe gelebt wird. Das kann ein Stück Hölle auf Erden sein, wo einer den anderen missbraucht für seine Zwecke und sich vom Geist Gottes nicht leiten lässt. Wo Gott Menschen in der Ehe zusammengefügt hat, da gilt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Diese Anweisung, soll der Mensch nicht scheiden, ist keine Empfehlung. Sie ist göttliche, verbindliche Anweisung, Befehl. Es steht dem Menschen nicht zu, das zu scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Der Mensch befindet sich überhaupt nicht auf der Autoritätsebene. dass er sich auch nur von fernster Ferne ein Handeln anmaßen könnte, das das Handeln Gottes rückgängig macht und in Frage stellt. Was Gott zusammengefügt hat. Was Gott zusammengefügt hat. Da ist häufig dann in entsprechenden Gesprächen auch mit betroffenen Paaren die Frage, ja, über welcher Ehe kann man das denn überhaupt sagen? Was hat denn Gott zusammengefügt? Häufig kommen dann ganz individuelle, konkrete Infragestellungen oder auch, ja, kirchlich getraut haben wir ja nicht, also sind wir von Gott nicht zusammengefügt. Oberflächlich nachvollziehbar, aber in der Sache nicht. Diese Aussage ist nicht individuell zu verstehen. Dass es Gottes ausdrücklicher Wille war, dass die Marie den Hans oder der Kurt die Elke geheiratet hat. Manche Menschen heiraten erkennbar gegen den Willen Gottes, zum Beispiel wenn Christen Ungläubige heiraten. Was Gott zusammengefügt hat, gilt auch für sie. Denn diese Aussage gilt für die Ehe als Einrichtung Gottes. Hatten wir auch neulich, Gott selbst hat die Ordnung der Ehe geschaffen. Es geht um die Einrichtung, um die Ordnung. Weil Gott die Ehe geschaffen hat, kann man das von jeder Ehe sagen, was Gott zusammengefügt hat. Zumindest soweit eine solche Ehe rechtmäßig und ohne Zwang eingegangen ist. Soweit damit überhaupt ein Großteil der islamischen Ehen erstens nicht nur vor Gott, sondern wahrscheinlich auch nach deutschem Recht, Freiwilligkeit, überhaupt Geltung haben können, wäre eine ganz eigene Frage. Da Gott aber nun diesen Raum der Ehe geschaffen hat, sind sie nun von Gott zusammengefügt, wie geistlich oder ungeistlich, überlegt oder unüberlegt, ihre Entscheidung im konkreten Einzelfall auch gewesen sein mag. Das sind die Grundwahrheiten der Bibel über die Ehe. Sie ist Abbild des Wesens und der Treue Gottes als erstes und sie ist eine Personeneinheit. Da sind gar keine zwei mehr, die man wieder trennen könnte. Diese beiden Tatsachen machen die Unauflöslichkeit zum primären Wesensmerkmal der Ehe. Nun hat aber Gott im Alten Testament zugelassen, durch Mose einen Scheidebrief zu geben. Ja, Gott hat im Alten Bund tatsächlich eine Reihe an Zugeständnissen an die sündhafte Natur des Menschen gemacht. Er ist einige Kompromisse eingegangen, die erkennbar nicht seinem eigentlichen Willen entsprechen. Das gilt für das Thema Ehescheidung samt Wiederheirat, wie auch für die Vielweiberei. Die Ehescheidung ist im Alten Testament rechtlich geregelt, damit die Frau nicht der Willkür des Mannes ausgesetzt ist. Damit hat Gott die Lage für die Frau nicht verschlechtert, sondern verbessert, denn es herrschte Tohu Wabohu im Umfeld der Ehe. Und Gott hat durch diese Ordnung zwar noch nicht seinen eigentlichen Willen herbeigeführt, aber immerhin geregelt, dass die Männer die Frau nicht wegschicken und zurückholen können wie eine Sache, sondern dass die Frau auch ein Mensch ist mit eigenen Rechten. Das war im Blick auf die gottlose Praxis des Umfelds schon ein Schritt zum Schutz der Frau. Alttestamentliche Regelungen zur Scheidung sind aber nie so zu verstehen, als sei Gott jemals der Meinung gewesen, dass Scheidung ihrem Wesen nach grundsätzlich gut und richtig und akzeptabel sei. Wir sehen das im Neuen Testament ganz deutlich dort, überall dort, wo Jesus sagt, ich aber sage euch. Da haben wir immer solche Punkte, wo Jesus deutlich macht, was im Alten Testament durch Mose zugelassen war, entsprach nicht Gottes ursprünglichem Willen. Das war ein Kompromiss mit der Sündhaftigkeit eurer Natur. Ich aber sage euch. Und damit hebt Jesus für den neuen Bund diese Kompromisse und Zugeständnisse an die Sündhaftigkeit des Menschen ausdrücklich auf. Auch das ist eine Tatsache, die in den meisten evangelikalen Schriften pro Wiederheirat Geschiedener nicht beachtet wird. Und wir müssen uns vor Augen halten, hier spricht der menschgewordene Gott in ultimativer Autorität. Es gibt keine höhere. Im gesamten Kosmos. Ich aber sage euch. Und da müsste die Zulassung der Scheidung im alten Bund für den neuen Bund definitiv aufgehoben. Ich aber sage euch. Jesus stellt dies ausdrücklich klar in Matthäus 19,8. Um eurer Herzensherrlichkeit willen hat er euch dies gestattet, sagt er. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Diese Zugeständnisse des alten Bundes lassen sich nicht auf den neuen Bund übertragen, da Jesus gekommen ist, unsere Herzensherrlichkeit zu überwinden. Mit dem Kommen Jesu wird der ursprüngliche Wille Gottes wieder in Kraft gesetzt. Nun scheint aber auch das Neue Testament mindestens in zwei Fällen eine Scheidung und möglicherweise in der Folge davon eine Wiederheirat zuzulassen. Jesus selbst grenzt das Verbot der Scheidung in Matthäus 5,32 ein, es sei denn wegen Hurerei. Und Paulus sagt in 1. Korinther 7,15, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Wobei an dieser Stelle, ich gehe später nicht mehr drauf ein, der interessante Hinweis ist, wo Paulus hier von Scheidung spricht, steht ein anderes griechisches Wort als in der Regel sonst, nicht das Wort verlösen, sondern das Wort für Raum geben. Ist was anderes. Komme ich nachher noch drauf. Hier ist also nicht unbedingt die Rede von einer Auflösung, einem Loslassen, sondern von einer räumlichen Trennung. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Wir halten aber fest, exakt zwei Fälle nennt das Neue Testament, in denen eine Trennung nicht ausgeschlossen ist. Hurerei zum einen und der Trennungswille des ungläubigen Ehegatten zum anderen. Im ersten Fall, Matthäus 5,32, steht auch wichtig, nicht der griechische Begriff für Ehebruch. Moicheia ist der Spezialbegriff, der Terminus technicus für Ehebruch. Der steht hier nicht. Hier steht Porneia, das dürfte das unbußfertige und fortwährende Beharren in einem ehebrecherischen Leben meinen. Damit haben wir eine enge inhaltliche Verknüpfung dieser beiden Fälle. Grundlage für eine Ehe, die unter der Verheißung des Gelingens steht, ist der Glaube beider Ehegatten. Wo sich ein Ehegatte nicht zu Christus hält und damit nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, kann von diesem Ehegatten auch nicht unbedingt die Korrektur eines Lebens in Hurerei erwartet werden. Ihr erinnert euch an die letzten Predigten, deshalb habe ich gesagt, eine Ehe mit Bestandsgarantie kann im Prinzip auch ein Ungläubiger führen, wenn er sich freiwillig, vernunftgeleitet, die hat ihm der Herr ja auch gegeben, die Vernunft, an die Ordnungen Gottes hält. Aber das kann man von einem nichtgläubigen Menschen nicht verbindlich erwarten, dass er sich an die Ordnungen Gottes hält und vom Geist Gottes geleitet wird er sowieso nicht. Aber von einem Gläubigen muss ich das verbindlich erwarten können, denn sonst ist er letztlich kein Gläubiger. Punkt. In aller Klarheit. Also sehen wir, wenn der Ungläubige sich eben nicht vom Wort Gottes leiten lässt, dann gerät damit die Basis einer Ehe, geht dann in die Brüche. Anders sieht's aus, wenn beide Ehegatten gläubig sind. Und deshalb sieht die Bibel für Ehen, in denen beide Ehegatten zu Jesus gehören, eben ausnahmslos keine Scheidungsmöglichkeit und noch viel weniger eine Möglichkeit der Wiederheirat vor. Das ist ganz ausdrücklich gesagt, 1. Korinther 7, 10 und 11. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Allerhöchste Autorität im gesamten Universum. Nicht ich, sondern der Herr. Dass die Frau sich nicht scheide von dem Mann, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Hier redet Paulus, das ist ganz wichtig, von Ehepaaren, in denen beide zu Jesus gehören. Das ergibt sich nicht direkt aus dem Vers, aber aus dem Zusammenhang. Denn danach, unmittelbar danach, redet er von Ehepaaren, in denen einer gläubig und der andere ungläubig ist. Den anderen, nämlich diesen gemischtgläubigen Paaren, sagt er, sage ich, nicht der Herr, neue Situation. Aber wir halten fest, die absolute Unmöglichkeit der Scheidung und Wiederheirat gilt für Ehepaare, in denen beide gläubig sind. Auch im Fall von Ehebruch. Denn für Christen ist die Gewährung gegenseitiger Vergebung auch im Falle schwerer Verfehlungen Gottes verbindliches Gebot. wie es auch im Vater unser verankert ist, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Überall, wo Ehen zwischen zwei Menschen, die sich beide Christen nennen, nicht aus der Krise herauskommen, stellt sich die Frage, leben hier wirklich beide unter der Leitung des Heiligen Geistes und sind damit Christen? Wo Ehen nicht aus der Krise rauskommen, stellt sich diese Frage mit ganzem Ernst und mit ganzem Nachdruck. Und da müssen sich beide, jeder für sich, die Frage stellen, Herr, wie lebe ich mit dir? Welche Einwirkungsmöglichkeiten gebe ich dir in meinem Leben und in meiner Ehe? Wir haben also zwei Fälle, in denen auch unter den Bedingungen des neuen Bundes das Scheitern einer Ehe eintreten kann. Im Fall der Hurerei, fortgesetztem ehebrecherischen Verhalten und im Falle des Unglaubens eines Ehegatten. Was bedeutet diese Erkenntnis für das Thema Scheidung und Wiederheirat? Ist damit in diesen beiden Fällen die Scheidung der Ehe und auch eine Wiederheirat der dann Geschiedenen biblisch möglich? Eine Scheidung scheint nach Matthäus 5,32 und 19,9 sowie 1. Korinther 7,15 möglich. Wobei wir an dieser Stelle den Begriff Scheidung definieren müssen. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint Scheidung das rechtliche, verbindliche Ende einer Ehe. Davon zu unterscheiden ist eine Trennung der Gemeinschaft von Tisch und Bett. Letztere wird heute fast nicht mehr als Lösungsmöglichkeit betrachtet, denn es herrscht die Vorstellung, dass ein Mann oder eine Frau im Fall einer Trennung die Möglichkeit haben muss, die sexuellen Bedürfnisse in einer anderen Beziehung zu befriedigen. Dass ein Mensch längerfristig oder gar dauerhaft auf die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse verzichten können müsste, kommt in unserer heutigen Vorstellungswelt praktisch nicht mehr vor. In der Bibel schon. In der Bibel schon. In der heutigen Welt dagegen hat die Vorstellung, dass man seine sexuellen Bedürfnisse in jedem Falle befriedigen können muss, mehr oder weniger den Charakter eines einklagbaren Menschenrechts gewonnen. Aber wie gesagt, Gottes Wort sagt das anders. Es gibt, auch wenn das besonders in unserer heutigen Spaßgesellschaft schwer zu vermitteln ist, keinen Rechtsanspruch vor Gott auf eine harmonische Ehe. Gott hat seinem Volk über Jahrtausende der Disharmonie die Treue gehalten. Wir begegnen hier einem Grundfehler der Moderne und Postmoderne. Sie geht nämlich vom Wohlbefinden des Menschen aus und setzt dies zum Maßstab. Gott aber geht von seiner Heiligkeit, Wahrhaftigkeit und Treue aus und setzt das zum Maßstab. Meint das Neue Testament, also wenn es von der Möglichkeit der Trennung spricht, das Ende einer Ehe vor Gott? Diese Frage ist, soweit ich das sehe, eindeutig mit Nein zu beantworten. Dazu müssen wir uns die exakte Formulierung in Matthäus 5,32, 19,9 und Markus 10,11 anschauen. Die sind verbal ein ganz kleines bisschen unterschiedlich, aber vom Inhalt exakt gleich. Jesus sagt, Moment, jetzt habe ich hier vergessen, diesen Satz anzufügen, macht aber nichts, der kommt gleich. Wir haben trotzdem den, genau, das macht nichts. Ganzen Vers, wer auch immer die Beziehung zu seiner Frau auflöst, es sei denn wegen Hurerei und heiratet eine andere, der begeht Ehebruch. Und wer eine geschiedene, entlassene heiratet, der bricht die Ehe. Von besonderer Bedeutung ist hier der zweite Halbsatz. Wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Denn damit ist eindeutig gesagt, dass normalerweise eine Scheidung auch die von Gott im Alten Testament zugelassene Entlassung durch einen Scheidebrief, die ja hier im Hintergrund der Diskussion steht, eine Ehe vor Gott keineswegs aufhebt. Das müssen wir mit ganzem Ernst festhalten. Diese Ehe besteht trotz ordnungsgemäßer Entlassung vor Gott weiter. Denn wenn die Ehe durch eine Scheidung vor Gott beendet wäre, könnte derjenige, der eine Geschiedene heiratet, diese Ehe nicht brechen. Das ist ganz logisch. Etwas, das es nicht mehr gibt, kann auch nicht gebrochen werden. Zwingende, absolut eindeutige Logik. Und das ist vom Grundsatz in dieser absoluten Eindeutigkeit festzuhalten. Jetzt ist die Frage, gilt das auch, wenn eine Ehe wegen Hurerei oder Unglaubens geschieden wurde? Jesus sagt ja, wer seinen Ehegatten wegen Hurerei entlässt, der bricht nicht die Ehe. Zumindest kann man diese Einklammerung, es sei denn wegen Hurerei, so verstehen. Durfte auch so gemeint sein, denn da hat der andere die Ehe bereits gebrochen. Und das nicht nur einmal, sondern viele Male und hält an diesem fortgesetzten Ehebruch unbußfertig fest. Ich bin aber überzeugt, dass Jesus auch hier die Scheidung im Sinne einer Trennung der Gemeinschaft von Tisch und Bett meint und nicht eine rechtskräftige Auflösung der Ehe vor Gott. Diese Trennung der Gemeinschaft von Tisch und Bett, die ansonsten Ehebruch bedeuten würde, ja, bedeutet dies in diesem Falle nicht, da der andere die Ehe schon gebrochen hat. Es kann durch fortgesetztes ehebrecherisches Verhalten allerdings das Vertrauen zwischen beiden Ehegatten so schwer beschädigt sein, dass eben eine Gemeinschaft von Tisch und Bett, ein tatsächliches Miteinanderleben unter einem Dach, nicht mehr möglich ist. Das habe ich Ehepaaren auch schon gesagt und in schweren Fällen empfohlen und gesagt, gebt euch Raum. Das ist so, das Fortsetzen eines Zusammenlebens ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich, nicht mehr zumutbar. Aber gebt euch Raum. Manchmal kann ja auch aus der Distanz heraus, die man sich gibt und einen Konflikt dann auch wieder abkühlen kann, können auch wieder neue Wege zueinander gefunden werden. Oder aber die Distanz, die äußere, bleibt bestehen, ebenso aber bleibt die Ehe vor Gott bestehen. Nirgends spricht das Neue Testament davon, dass eine Scheidung die Ehe vor Gott aufhebt. Komm nachher nochmal. Dass sogar mehr oder weniger ausdrücklich das Gegenteil der Fall ist, sehen wir in 1. Korinther 7, 11. 1. Korinther 7, 11, es lohnt sich mal, das ganze Kapitel nochmal zu Hause nachzulesen. Ein Kapitel, in dem es fast durchgängig um Ehe geht und die verschiedenen Varianten, die dabei zu betrachten sind. 1. Korinther 7, 11 ist verbindlich geboten, dass gläubige Ehegatten im Fall der Scheidung nicht wieder heiraten, sondern sich womöglich versöhnen sollen. Die Scheidung eröffnet hier ganz ausdrücklich keinen Freiraum für eine Ehe mit einem Dritten, ganz ausdrücklich nicht. Auch hier könnte man einwenden, was viele evangelikale Ausleger tun, aber das gilt nur, wenn beide gläubig sind. Wenn ein Ehegatte ungläubig ist, sagt das das Neue Testament so nicht mehr. Das stimmt aber nur, wenn man das Kapitel 7 nicht weiterliest, meines Erachtens. In 1. Korinther 7 behandelt Paulus sehr akribisch recht die verschiedenen Fälle von Ehescheidung. Und nachdem Paulus sehr differenziert die verschiedenen Situationen betrachtet hat, stellt er abschließend ohne weitere Differenzierung in Vers 39 fest, eine Ehe ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Das war für mich vor Jahren eine entscheidende Erkenntnis. Wir hatten damals in Neuwied, ist schon fast 20 Jahre her, die Anfrage eines prominenten Evangelikalen, ich sage seinen Namen nicht, denn den würdet ihr dann kennen, die Anfrage eines prominenten Evangelikalen, der geschieden war und sich in unserer bekennenden Gemeinde wieder trauen lassen wollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe da im Lauf des Lebens weitere Erkenntnisse gewonnen, meine ich. Ich war damals der Meinung, es wäre möglich. Wir hatten aber im Presbyterium gegenteilige Stimmen und haben uns über ein ganzes Jahr lang im Presbyterium Schritt um Schritt um Schritt mit diesem Thema beschäftigt und Punkt um Punkt und Frage biblisch bearbeitet. Und schlussendlich war auch dieser Gedanke bei 1. Korinther 7 für mich ein ganz wichtiger geworden. Wäre Paulus der Meinung gewesen, dass eine Scheidung, auch im Blick auf den Unglauben oder Hurerei, eine Ehe vor Gott gültig aufhebt, dann hätte er zwingend gerade im Zusammenhang und am Schluss dieses Kapitels sagen müssen, eine Frau ist gebunden, so wie ich es unten hellblau geschrieben habe, eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt oder solange sie nicht rechtskräftig von ihm geschieden ist. Und es ist eben bezeichnend, dass Paulus das gerade nicht sagt. Nachdem er vorher alle möglichen verschiedenen Fälle betrachtet hat, sagt er am Schluss, zusammenfassend, alle vorherigen Betrachtungen in einem Gedanken bündelnd, eine Frau, das gilt für den Mann genauso, ist gebunden, solange der andere lebt. Nun werden manche evangelikale Ausleger dagegen einwenden, aber 1. Korinther 7, 39 ist wahrscheinlich wieder von einer Ehe die Rede, in der beide Ehegatten gläubig waren. Darauf deutet tatsächlich der Schlusssatz, wenn aber ihr Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Ich will nicht ausschließen, sondern halte es selbst auch für wahrscheinlich, dass Paulus bei dieser Aussage zunächst vor allem eine Ehe von Gläubigen vor Augen hat. Nur, das müssen wir immer vor Augen halten, das Neue Testament redet eigentlich immer von Gläubigen, wenn es nicht explizit von Ungläubigen redet, denn das Wort Gottes ist an Gläubige gerichtet. Da aber die Ehe nicht Bestandteil der Heilsordnung, sondern der Schöpfungsordnung ist, gelten die göttlichen Grundsätze einer Ehe auch dann, wenn die Ehegatten ungläubig sind. Ich denke, das wird auch im evangelikalen Bereich viel zu wenig beachtet. Ich wiederhole den Satz deshalb nochmal. Weil die Ehe nicht Bestandteil der Heilsordnung, sondern der Schöpfungsordnung ist, gelten die göttlichen Grundsätze einer Ehe auch dann, wenn die Ehegatten ungläubig sind, denn sie gelten für die Ordnung der Ehe prinzipiell. Und ein gläubiger Ehegatte wird sich an diesen göttlichen Grundsätzen orientieren, auch wenn sein Ehegatte ungläubig ist, denn das hebt ja die Gültigkeit dieser Grundsätze nicht auf. Häufig kommt nun heute auch im evangelikalen Lager das Argument, dass in 1. Korinther 7, 15 doch ausdrücklich gesagt sei, der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Tut mir leid, wenn ich da sehr akribisch in die Einzelheiten reingehe, aber das Thema ist schwierig und muss deshalb auch mit allen Details abgearbeitet werden. Einwand, der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Also sei der Ehebund hier gültig vor Gott gelöst und der Geschiedene frei für eine neue Ehe. Es verkennt meines Erachtens die Zielrichtung dieser Aussage. Und die ist im selben Vers ausdrücklich formuliert, 1. Korinther 7, 15, im Frieden aber hat uns Gott berufen. Im Frieden hat uns Gott berufen. Nicht die Eröffnung der Möglichkeit einer Wiederheiratet ist das Ziel dieses Nichtgebunden, sondern der Friede in der alten und vor Gott weiter bestehenden Ehe. Es heißt, wenn aufgrund des unbußfertigen Verhaltens eines Ehegatten ein friedliches Zusammenleben nicht mehr möglich ist, dann ist mit dem Ziel, den Frieden zu bewahren oder zumindest nicht im fortwährenden Streit zu leben, die Möglichkeit der Trennung gegeben. Da ist der gläubige Ehegatte nicht gebunden, auf Biegen und Brechen an einem Zusammenleben festzuhalten, was täglich nur Streit und Unfrieden bedeuten würde. Nochmal, durch gegenseitige Verletzungen, Hintergehen, durch ehebrecherisches Verhalten und so weiter, kann Vertrauen in einer Beziehung so nachhaltig zerstört sein, dass eine Fortsetzung dieser Beziehung nicht mehr möglich ist. Dann sind die beiden nicht sklavisch an einen Haushalt, an die Gemeinschaft von Tisch und Bett gebunden, sondern können sich räumlich trennen. Die Ehe bleibt aber vor Gott weiter bestehen. Eine Freigabe zur Wiederheirat ist im Neuen Testament nirgends ausdrücklich gesagt. Eine Freigabe zur Wiederheirat ist im Neuen Testament ausdrücklich nirgends gesagt. Auch das ist sehr wichtig. Das Neue Testament verbietet zwar ganz ausdrücklich mehrfach eine Wiederheirat mit der Feststellung, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Das ist das, was Gott im Neuen Testament ausdrücklich sagt. Nirgends aber sagt das Neue Testament, dass ein Geschiedener wieder heiraten könne. Einzige Ausnahme, der Ehegatte ist gestorben. Wir müssen das mit ganzem Ernst zur Kenntnis nehmen. Das ist der einzige Fall, wenn der Ehegatte gestorben ist, in dem das Neue Testament eine erneute Heirat ausdrücklich für möglich hält. Und das wird bestätigt durch eine weitere Tatsache. Die Bibel berichtet von Ehebruch, Mord, Hochmut, vielen anderen schweren und schwersten Sünden von Männern und Frauen Gottes. Wenn wir nur angucken, was auch der geehrte David alles so getrieben hat. Aber sie berichtet bei Menschen, die zu Gott gehören, weder im Alten noch im Neuen Testament, nicht von einer einzigen Scheidung im eigentlichen Sinne. Man mag da gucken mit der Hagar und so, aber seine eigentliche Frau war Sarah. So eine Scheidung im eigentlichen Sinne, vom Weib der Jugend, sehen wir im Alten und im Neuen Testament bei keinem Menschen Gottes, soweit ich es überblicke. Noch viel weniger eine Wiederheirat Geschiedener bei Männern und Frauen Gottes. Und ich betone immer wieder, Gott tut seinen Willen häufig nicht nur kund durch ausdrückliche Gebote und Verbote, sondern auch durch Beispiele. Ein außerordentlich wichtiger Aspekt dann noch zum Schluss. Das ist der Aspekt der Gesamtseelsorge. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff überhaupt schon mal gehört habt, Gesamtseelsorge. Wir sind eigentlich auch heute ein Wesen unserer Zeit nur noch in der Einzelseelsorge. Wir haben den einzelnen Menschen vielleicht noch ein paar. Gesamtseelsorge meint aber die gesamte Gesellschaft, die gesamte Gemeinde, andere Christen, die von dieser Einzelfallgeschichte nicht unmittelbar, aber mittelbar betroffen sind. Unter diesem Aspekt der Gesamtseelsorge wird auch in frommen Kreisen das Thema Scheidung und Wiederheirat nach meiner Wahrnehmung so gut wie überhaupt nicht betrachtet. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, wir sind alle mehr oder weniger Kinder der Aufklärung. Die hat ja schon zu Luthers Zeiten begonnen. Wir sind alle mehr oder weniger Kinder der Aufklärung, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht. Unsere Aufklärung, typisches Kennzeichen der Aufklärung, ist ein ausgeprägter Individualismus. Der Einzelne schaut vor allem auf sich, auf sein Leben, seine Beziehungen, seine Wünsche, seine Nöte. Er bedenkt aber kaum oder gar nicht die Frage, was bedeutet das, was ich tue für andere? Welche Signale setzen wir zum Beispiel als christliche Gemeinde mit dieser oder jener Entscheidung für die gesamte Gesellschaft? Welche Konsequenzen lösen wir mit dieser einen Einzelfallentscheidung für tausend andere, ähnlich gelagerte Einzelfälle aus? Dass so in frommen Gemeinden in der Regel nicht mehr gefragt wird, ist schlechterdings fatal. Wir senden damit katastrophale Signale aus rings um Thema Ehe. Zum Beispiel für all diejenigen, die auf dem Weg zur Ehe sind. Mit jeder Wiederheirat Geschiedener mindern wir die Botschaft von der Unauslöslichkeit der Ehe. Dass die Ehe ein Bund ist, bis dass der Tod euch scheidet. Wir verführen andere Christen dazu, leichtfertig in Ehen hineinzuschlittern nach dem Motto, wenn's nicht klappt, dann kann ich mich ja wieder scheiden lassen und's mit einem anderen nochmal probieren. Das ist die Botschaft, die übrigens praktisch heute flächendeckend, ich würde davon ausgehen, macht mal auch in evangelikalen Gemeinden, FEG, EFG, Brüdergemeinden und so weiter, egal wo. Macht mal eine Umfrage unter Menschen unter 30, 40. Geht davon aus, ihr kriegt zu 90-99% die Antwort, dass man es dann eben halt auch nochmal probiert mit dem anderen. Die Botschaft Jesu, wir haben es als Lesung gehört, rief eine absolut gegenteilige Reaktion hervor. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in den Ohren habt. Nachdem Jesus die Unauflöslichkeit der Ehe betont hatte, stellen die Jünger Matthäus 19,10 entsetzt fest, wenn die Sache eines Mannes mit einer Frau so steht, dass er die dann sein Leben lang haben muss, dann ist es besser, gar nicht zu heiraten. Wer will da noch das schwer kalkulierbare Risiko eingehen, ein ganzes Leben lang mit der falschen Frau verheiratet zu sein? Das ist der Grundgedanke. Und genau diese Frage zu stellen, mit ganzem Ernst, ist für unsere Ehen heilsam und notwendig. Denn wer sich diese Frage stellt, der hat gute Voraussetzungen, seinen Weg in die Ehe sorgfältig bedacht und im Gebet zu gehen. In meiner Jugend hatte ich immer wieder denselben Traum. Ich glaube, ich war damals so um die 15, 16. Ich sah mich mit einer meiner Klassenkameradinnen vor dem Traualtar stehen. Mir brach dann regelmäßig der Angstschweiß aus. Ich hatte totale Panik und dachte, das ist ja furchtbar. Du heiratest eine Frau, die du gar nicht willst und bist jetzt dein ganzes Leben an diese Frau gebunden. Ich kann mich noch genau an diese Träume erinnern. Ihr lacht mich jetzt vielleicht aus. Es waren meine schlimmsten Albträume. Das ist jetzt gar nicht gegen die damaligen Klassenkameradinnen gerichtet. Das waren sicher im Wesentlichen netten Mädels. Aber ich habe sie nicht geliebt. Das waren nicht die, mit denen ich mein ganzes Leben verbringen wollte. Aber mir war klar in der Nachfolge Jesu, wenn du hier vor dem Traualtar, vor Gott und der Gemeinde Ja sagst, bist du an dieses Ja dein ganzes Leben gebunden. Purer Angstschweiß, Panik. Auch für Christen heute muss zweifelsfrei klar sein, dass eine Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird und nach dem Willen Gottes unauflöslich ist, bis der Tod euch scheidet. Die Wahl des rechten Ehegatten hat deshalb mit höchster Sorgfalt und Verantwortung vor Gott zu geschehen. Diese klare Orientierung brauchen wir auch als Hilfe für die Paare, die akut in ernsten Eheproblemen stecken. Also der eine ist ganz wichtig, wir verführen unsere Leute, die auf dem Weg in die Ehe sind, zu Leichtfertigkeit, wenn wir das nicht mit allem Nachdruck betonen, aber auch für Paare, die akut in ernsten Eheproblemen stecken. Da ist die Gefahr nämlich enorm groß, die bestehende Ehe mit ihren Problemen dranzugeben und sein Glück woanders zu suchen. Es ist ohne jeden Zweifel, ich habe das in seelsorgerlichen Gesprächen immer wieder festgestellt, so, dass das Bemühen um die eigene bestehende Ehe ganz erheblich nachlässt, wenn die ernsthafte Möglichkeit besteht, nach einer Scheidung jemand anders zu heiraten. Es gibt eine unmittelbare Beziehung zwischen der Frage, ob ich nach einer Scheidung noch einmal heiraten kann, und der Frage, wie viel Kraft ich in die momentan in Schwierigkeiten befindliche Ehe bereit bin zu investieren. Ganz nüchtern, liebe Geschwister, so sind wir Menschen halt. Und so denken wir, ganz praktisch. Wenn ich unproblematisch ein neues Auto kaufen kann und die Reparatur des alten extrem teuer wäre, dann verschrotte ich die alte Kiste halt und kaufe ein neues. Wenn ich aber weiß, dass ich kein neues mehr bekommen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann repariere ich das alte und stecke da rein, was nötig ist, wenn ich ein Auto haben will, weil es keine Alternative dazu gibt. Und so gilt es für die Ehe auch. Wir Menschen, so sind wir halt, bequem, kurzsichtig, denken auch nicht daran, dass wir die ungelösten Probleme einer alten Ehe in die neue mitnehmen. Und wenn die alte Ehe dann eben aufwendig und mühsam wird, dann verschrotten wir sie halt und gehen eine neue ein. Ich fasse zusammen. Aus menschlichen Gründen können wir das Verlangen nach Scheidung und Wiederheirat in vielen Fällen gut verstehen. Ich betone auch nochmal, ich möchte mit keiner einzigen Silbe, keinem Satz, keiner Aussage, die ich in der Predigt gemacht habe, irgendjemanden verurteilen, der es vielleicht in seinem Leben anders gemacht hat. Da ist die Not und leider heute auch die Orientierungslosigkeit riesengroß, auch weil es im evangelikalen Bereich heute sehr verschieden zum Teil gesehen wird. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden auf die Zehen zu treten, jemanden zu kritisieren, gar nicht. Mir geht es nur darum, so gut wie möglich anhand der Heiligen Schrift zu sagen, was Gottes Gebot und Verheißung ist. Ich sage nochmal, aus menschlichen Gründen können wir das Verlangen nach Scheidung und Wiederheirat in vielen Fällen gut verstehen. Der Mensch aber hat nicht den einklagbaren Anspruch auf selbstdefiniertes Lebensglück, sondern darauf, in jeder Situation so zu leben, wie es Gottes Wesen und Vorbild in Jesus entspricht und darin den Segen Gottes zu empfangen. Auftrag der Gemeinde Jesu kann da nur sein, Mut zu machen, an den Verheißungen Gottes festzuhalten. In Weisheit und in Geduld sich von Gott führen zu lassen, von ihm Kraft und Liebe zu erbitten, auch in der Not durchzuhalten, Demut, manche Erniedrigungen zu ertragen, zu vergeben, wie er uns vergeben hat. Darauf ruht der Segen Gottes auch in einer schwierigen Ehe. Und wir halten zum Schluss noch fest, viele Ehen könnten besser werden, erheblich besser, wenn beide mit ganzem Ernst von Gottes Geist bewegt daran arbeiten würden. Und das ist das Ziel, dass wir viele gute, vom Geist Gottes geleitete und von Gott gesegnete Ehen haben. Amen.